Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 4 und 5 der 57. Sure, der Sure Hadid.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitt أيام ثم استوي على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen die Rede von der Erschaffung der Welt ist, deren Regie in der Hand des allgegenwärtigen und allmächtigen Gottes liegt, von dem alles ausgeht und zu ihm zurückkehrt. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott ist der, der die Himmel und Erde in 6 Tagen schuf und mit der Herrschaft über sie begann. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr hervorkommt. Und er weiß, was vom Himmel niederkommt und was zu ihm aufsteigt. Wo immer ihr auch seid, er ist mit euch. Und was immer ihr auch tut, er weiß es. Sein ist die Herrschaft über Himmel und Erde, und zu ihm kehrt alles zurück.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastory.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 9. Dezember 2022, gleich dem 18. Osar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: IS-ähnliche Angriffe des Feindes gegen Iran zeigen Ausmaß seines Hasses. Amir Abdullahian: Unkontrollierte Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine erschweren Situation weiter. Teheran fordert Westen auf, keine Anti-Iran-Terroristen mehr aufzunehmen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: IS-ähnliche Angriffe des Feindes gegen Iran zeigen Ausmaß seines Hasses. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi gab an, dass Feinde IS-ähnliche Angriffe gegen das iranische Volk und die Islamische Revolution während der jüngsten Unruhen gestartet haben und betonte, dass die Täter der Angriffe auf die iranischen Sicherheitskräfte bald vor Gericht gestellt würden. Er machte die Bemerkungen in einer Zeremonie am Donnerstag in Teheran zum Gedenken an Familien von Sicherheitskräften, die bei den jüngsten vom Ausland unterstützten Unruhen in Iran ihr Leben verloren haben. Bei den jüngsten Vorfällen griff der Feind Menschen und die Revolution wie die IS-Terrormiliz an, was seine Grausamkeit, Feindschaft, Bosheit und seinen Hass gegenüber der Islamischen Revolution und ihren Werten zeigte, sagte der Präsident. Raisis Äußerungen kommen nach einer Reihe von Terroranschlägen im ganzen Land in den letzten Wochen, bei denen mehrere Polizisten, Mitglieder der Basij-Freiwilligentruppe und Zivilisten getötet wurden. Der heutige Frieden in den iranischen Städten ist dem Blut dieser jungen Märtyrer zu verdanken, die sich gegen die Angriffe der Randalierer gewehrt haben, sagte Raisi und fügte hinzu, dass die Enttäuschung der Feinde eine weitere Folge des Blutes dieser Märtyrer sei. Er kritisierte ferner die falschen Ansprüche des Westens auf die Rechte der Menschen. Sie behaupteten, die Demokratie in Afghanistan zu unterstützen, aber das Ergebnis ihrer Militärkampagne im Land waren 35.000 behinderte Kinder und die Zerstörung von Häusern und Städten. Dennoch behaupten sie, lebensspendend zu sein. Wem in aller Welt haben sie das Leben geschenkt, dass sie einen solchen Anspruch erheben? Amir Abdullahian: Unkontrollierte Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine erschweren Situation weiter. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat die starke Ablehnung des Krieges in der Ukraine durch die Islamische Republik bekräftigt und erklärt, dass die unkontrollierten Waffenlieferungen des Westens nach Kiew die Situation in dem ehemaligen Sowjetland weiter verkompliziert haben. Amir Abdullahian machte diese Bemerkung in einem von seinem finnischen Amtskollegen Pekka Haavisto erbetenen Telefongespräch am Donnerstag, als die beiden Spitzendiplomaten die neuesten Entwicklungen in Bezug auf die bilateralen Beziehungen, die jüngsten globalen Entwicklungen und einige Themen von gemeinsamem Interesse besprachen. Der Politiker wies auf den Ukraine-Konflikt hin und sagte, die Islamische Republik Iran ist gegen die Fortsetzung des Krieges, auch in der Ukraine. Und wir glauben, dass der unkontrollierte Fluss amerikanischer und europäischer Waffen in die Ukraine die Situation komplizierter gemacht hat. Teheran, das die westlichen Behauptungen der Lieferung von Waffen und Drohnen durch Iran an Russland zum Einsatz gegen die Ukraine wiederholt auf das Schärfste zurückgewiesen hat, sagt, es habe eine langfristige Verteidigungskooperation mit Moskau und strebe eine Lösung des Konflikts durch Dialog und Diplomatie an. Währenddessen haben die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten Kiew mit Waffen und Ausrüstung versorgt und damit den Krieg in der ehemaligen Sowjetrepublik angefacht. Während des Telefongesprächs ging Haavisto auf das Thema Afghanistan ein und würdigte die konstruktive Rolle der Islamischen Republik bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge. Finnland ist bereit, die Zusammenarbeit mit Iran fortzusetzen, um afghanischen Flüchtlingen und Binnenvertriebenen zu helfen. Die beiden Gesprächspartner verwiesen auch auf die 90-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen ihren Ländern und unterstrichen die Notwendigkeit der Konsolidierung der bilateralen Beziehungen sowie die Erörterung einiger konsularischer Angelegenheiten. Teheran fordert Westen auf, keine Anti-Iran-Terroristen mehr aufzunehmen. Das Außenministerium rät dem Westen, lieber keine Anti-Iran-Terroristen mehr aufzunehmen, anstatt ihre Aktion der Islamischen Republik auf die jüngsten vom Westen unterstützten Unruhen im Land in einem schlechten Licht darzustellen. Das Ministerium machte die Kommentare am Donnerstag auf Twitter als Reaktion auf aufeinanderfolgende aggressive und interventionistische Äußerungen, die westliche Beamte auf der Social-Media-Plattform gegen die Islamische Republik und ihre rechtmäßige Antwort auf die Unruhen gepostet haben. Bei der Bekämpfung von Unruhen hat Iran äußerste Zurückhaltung gezeigt und im Gegensatz zu vielen westlichen Regimen, die sogar friedliche Demonstranten verleumden und gewaltsam niederschlagen, hat Iran verhältnismäßige und standardmäßige Anti-Unruhe-Methoden angewendet, twitterte das Ministerium am Donnerstag. Nach dem tragischen Tod einer jungen Iranerin namens Mahsa Amini im Polizeigewahrsam brachen im September in ganz Iran vom Ausland unterstützte Gewalt und Unruhen aus. Der unglückliche Vorfall wurde sofort von westlichen Medien und Politikern aufgegriffen, die, ohne überzeugende Beweise vorzulegen, anfingen zu behaupten, die Frau sei von Polizeikräften ermordet worden. Anfang dieses Monats sagte das iranische Innenministerium, der Feind des Landes habe die Gelegenheit von Aminis Fall genutzt, um einen hybriden Krieg gegen die Islamische Republik zu führen, um ihre nationale Solidarität zu schwächen und den Fortschritt des Landes zu behindern. Das Ministerium fügte hinzu, dass bisher rund 200 Menschen bei den Unruhen ums Leben gekommen seien, für deren Verursachung es separatistische und terroristische Gruppen verantwortlich machte. Öffentliche Sicherheit ist die rote Linie. Bewaffnete Angriffe und Vandalismus sind nicht tolerierbar, selbst für westliche Regime, die eine Gelegenheit gefunden haben, Iran heuchlerisch Vorträge zu halten, fügte das Außenministerium hinzu. Anstatt seine Verlogenheit durch politisierte Äußerungen aufzudecken, muss der Westen aufhören, Terroristen zu beherbergen, zu unterstützen und zu ermutigen, hieß es abschließend mit Bezug auf die Bereitstellung von sicheren Häfen durch westliche Staaten für Anti-Iran-Gruppen wie die terroristische Mujahedin-Nechal-Organisation, die für die Tötung Zehntausender Iraner verantwortlich ist. UN-Generalversammlung. Israel muss Atomwaffen aufgeben und NPT beitreten. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstützte mit überwältigender Mehrheit eine Resolution, in der Israel aufgefordert wird, seine Atomwaffen aufzugeben und dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Atomwaffen NPT beizutreten. Bei ihrer Sitzung am Mittwoch stimmten 149 für und 6 gegen den Text einer Resolution, deren frühere Fassung im Oktober vom 5. Ausschuss der Generalversammlung mit 152 zu 5 Stimmen angenommen worden war. Die Ukraine hatte im 5. Komitee gegen Israel gestimmt, aber dieses Mal war sie nicht dabei, nachdem sie dafür kritisiert worden war, sich gegen das Regime in Tel Aviv zu stellen. Die Resolution fordert Israel auf, keine Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu testen oder andere zu erwerben. und auf den Besitz von Atomwaffen zu verzichten. Es forderte Israel außerdem auf, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten und alle seine Nuklearanlagen unter die umfassenden Schutzmaßnahmen der Internationalen Atomenergiebehörde zu stellen. Kanada, Israel, Mikronesien, Palau und die Vereinigten Staaten stimmten gegen die Resolution. Die Resolution wurde von Palästina und 20 Ländern eingebracht, darunter Israels Verbündete im Nahen Osten wie Ägypten, Jordanien, Bahrain, Marokko, Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das israelische Regime ist weithin als der einzige Besitzer von Atomwaffen im Nahen Osten bekannt, aber es hat nie zugegeben, ein solches Arsenal zu besitzen. Israel, das in Bezug auf seine Atomwaffen eine Politik der absichtlichen Zweideutigkeit verfolgt, besitzt schätzungsweise 200 bis 400 Atomsprengköpfe in seinem Arsenal und ist damit der einzige Besitzer von nicht konventionellen Waffen in Westasien. Was Tel Aviv dazu ermutigt hat, seine nuklearen Aktivitäten zu beschleunigen, ist laut Beobachtern die Unterstützung durch die Vereinigten Staaten und Europa, die ironischerweise dem friedlichen Nuklearprogramm Irans am kritischsten gegenüberstehen. Vize-Premierminister: Militärische Option gegen totale Blockade des Jemen auf dem Tisch. Der stellvertretende Premierminister der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung erklärte, dass die militärische Option immer noch auf dem Tisch liege, wenn die von Saudi-Arabien geführte Koalition sich entschieden weigere, die Beschränkungen des jemenitischen Luftraums aufzuheben, um die Wiedereröffnung des Hauptflughafens des Landes und die Wiederaufnahme humanitärer Flüge zu ermöglichen. Angesichts eines von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstandsabkommens, das am 2. Oktober abgelaufen ist, und der aktuellen Situation, die weder Frieden noch Krieg ist, treibt die von Saudi-Arabien geführte Aggressionskoalition eine grausame Kampagne zur Verfolgung ihrer Ziele voran, sagte Jalal al-Ruwaishan am Donnerstag dem arabischsprachigen Fernsehsender Al-Masira im Jemen. Er betonte, dass die jemenitischen Streitkräfte und Kämpfer verbündeter Volkskomitees nicht zögern würden, militärische Gewalt gegen das von Riad geführte Bündnis anzuwenden, und erklärte, dass sich alle verfügbaren Optionen aus der Tatsache ergeben, dass sich die jemenitische Nation in einem Zustand der Selbstverteidigung befinde. Er warnte die von Saudi-Arabien geführte Koalition, dass die militärische Option auf dem Tisch liege, falls die Wirtschaftsblockade des Jemen andauere und das Regime in Riad sich weigere, alle Luftraumbeschränkungen sofort aufzuheben, um die Wiedereröffnung des Sana'a International Airport ohne weitere Verzögerung zu ermöglichen. Der jemenitische stellvertretende Ministerpräsident bezeichnete schließlich die Niederlage der jemenitischen Nation durch Blockade und Wirtschaftskrieg als einen Wunschtraum, der absolut unerreichbar sei. USA schlagen Gesetzentwurf zur militärischen Stärkung von chinesisch Taipeh mit bis zu 10 Milliarden Dollar vor. Das Militär der Vereinigten Staaten hat einen Gesetzentwurf vorgeschlagen, der bis zu 10 Milliarden Dollar an Finanzmitteln vorsieht, um die Militär- und Sicherheitskapazitäten von chinesisch Taipeh zu stärken. Dies geschieht in offener Missachtung Chinas, das die Souveränität über die selbstverwaltete Insel hat. Es wird erwartet, dass der US-Kongress am Mittwoch mit der Abstimmung über den massiven militärpolitischen Gesetzentwurf des Pentagon beginnen wird, der darauf abzielt, die Sicherheitszusammenarbeit mit Taiwan zu stärken, indem Sicherheitshilfe in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar und eine beschleunigte Waffenbeschaffung für die Insel genehmigt werden. Der Taiwan Enhanced Resilience Act, TERA, der Teil des National Defense Authorization Act, NDAA, für das kommende Geschäftsjahr ist, besagt, dass er darauf abzielt, die Verteidigungsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Taiwan zu stärken und die Volksrepublik China daran zu hindern, die Kontrolle über Taiwans Zivil- und Verteidigungsführung zu übernehmen oder anderweitig zu neutralisieren oder unwirksam zu machen. Das Gesetz, das voraussichtlich im Dezember den Senat und das Repräsentantenhaus passieren wird, würde erstmals US-Waffenverkäufe an die Insel direkt finanzieren und Washingtons erstes taiwanesisches Verteidigungsmodernisierungsprogramm etablieren. China hat die Souveränität über chinesisch Taipeh und im Rahmen der Ein-China-Politik erkennen fast alle Länder der Welt diese Souveränität an, was bedeutet, dass sie keinen direkten diplomatischen Kontakt mit der selbsternannten Regierung in Taipeh aufnehmen würden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad minus 2 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ghulam Hussein Mukhtarbad mit dem Titel Shaban Gahan, das heißt In der Nacht.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سازم دل شیدا حلق را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم و شعله فشان تا به بام جهان بالا پر گیرد خوشا به بزم غم دیرگان تری چار پر شرمی شده آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تا جام پی در پی به داد دل قرار دلم نابهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا نبارم من شیدایی
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناره سوزان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شد فشان تا به بام جهان بالا پرگیرد داده دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Willkommen zu einem neuen Teil aus unserem Reisemagazin mit uns durch Iran. Wir befinden uns weiterhin in der Provinz Khorasan-Rezavi. Heute möchten wir die Stadt Nishapur, die Wiege iranischer Denker und Standort wichtiger Türkisminen, mit Weltruhm anschauen. Der Großraum Nishapur ist ein wichtiger Teil der Provinz Khorasan-Rezavi. Die Bevölkerung wird auf 500.000 geschätzt, nach Mashhad die zweitgrößte Stadt der Provinz also. Die Wirtschaft beruht auf Landwirtschaft, Viehzucht und Industrie. Die wichtigsten Produkte sind Weizen, Gersten, Mais, Baumwolle, Weißbohnen, Gemüse, Obst und Tierprodukte. Die Landwirtschaft wird sowohl industriell als auch traditionell betrieben. Von 83 Produkten der Provinz werden 76 in Nishapur gewonnen. 47 Produkte nehmen Platz 1 bis 3 in der Provinz ein. Wasser wird hauptsächlich von Kanaten gewonnen, die selbst zum Markenzeichen von Nishapur geworden sind und nicht an Bedeutung verloren haben. Die Nishapur-Ebene ist im Norden und Westen vom bekannten Binalud-Gebirge und im Süden vom Surkh-Kashmar-Berg und dem Cheltan von Turbat-e-Hedariye und im Westen von der Sabzewar-Wüste umgeben. Diese ertragreiche Ebene ist für sein ausgezeichnetes Klima, den Obstgärten und der Obstvielfalt bekannt. Die meisten ertragreichen und bevölkerungsreichen Regionen sind im Norden des Großraumes konzentriert. 6 von 7 Städten liegen hier, zahlreiche Flüsse ziehen durch die Region. Der wichtigste ist der Kalshur-Fluss von Sabzewar, der den höheren Regionen entspringt und durch die Stadt Sabzewar in die Wüste fließt. Andere Flüsse sind Durud, Burjan, باقرود، میراباد، تاغان، بار، باغی und سرولایت sie beim Namen zu nennen. Der höchste Berg ist der Binalud mit 3211 Metern, bekannt als Dach von Khorasan. Er befindet sich in der Nähe des Dorfes Buyan. Die Stadt Nishapur ist Zentrum des gleichnamigen Großraumes und eine der wichtigsten Städte der Provinz im Osten Irans. Sie wurde am Hang des Binalud-Berges errichtet. Die Stadt gilt als das wichtigste Bevölkerungs-, Kultur-, Tourismus-, Industrie- und Geschichtszentrum im Nordosten Irans. Die Stadt wird als Geschichts- und Kultursymbol Irans bezeichnet. Nishapur zählt zudem zu den beständigsten Städten des Landes. Sie liegt auf der Seitenstraße und nach archäologischen Befunden hat sie im 3. Jahrtausend vor Christus Handel mit dem Indus-Tal in Pakistan und dem Zweistromland betrieben. Als älteste historische und archäologische Stätte hat sie eine 300-jährige turbulente Zeit zwischen Anfang des 3. bis Anfang des 6. Jahrhunderts im Mondkalender durchlebt. Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus und von Herrschern der Sassaniden befohlen wurde die Stadt errichtet, genau gesagt von Shapur I. 643 nach Christus und mit dem Kalifat von Umar ibn Khattab war die Stadt fertig. Erstmals von den Taheriern und anschließend in den Anfängen der Seldschuken wurde die Stadt zur Hauptstadt Irans ernannt. Im 11. Jahrhundert nach Christus zählte sie zu den 10 wichtigsten und bevölkerungsreichsten Städten der Welt. Ruhm und Wohlstand erlebte die Stadt in den mittleren Jahrhunderten nach Einkehr des Islams in Khorasan bis zum Einfall der Mongolen. In diesen Jahrhunderten war Nishapur als Kulturhauptstadt bekannt. Die Seidenstraße, auf der sich die Stadt befand, galt als Ostkorridor und wichtigste Handelsroute Irans nach Turkestan, so dass Nishapur mit Sarachs an der Grenze Irans zu Tadschikistan und anschließend Marv im Südosten Tadschikistans verbunden wurde und daher von großer Bedeutung war. Nishapur galt zudem als Zentrum der Wissenschaft und der Innovation während des goldenen islamischen Zeitalters und ganz besonders unter den Abbasiden. Viele große Werke und zahlreiche große Persönlichkeiten, Dichter, Wissenschaftler, Mystiker und andere stammen aus dieser Zeit. Der barbarische Angriff der Mongolen und die Auswirkungen gelten als vernichtender Schlag in der Geschichte der Stadt, der sich auch auf die islamische Zivilisation und Iran auswirkte. Die Invasion der Mongolen und zahlreiche Erdbeben haben jedoch nicht die Stadt zugrunde richten vermocht. Heute noch zählt Nishapur zu den bevölkerungsreichsten Städten von Khorasan-e-Razavi. Industrie und Wirtschaft werden hier sehr aktiv betrieben. Sie vereint Natur, Spiritualität und Kultur. Ihre Position auf der historischen Seidenstraße zieht stets viele Interessenten an. Nach nun über 3000 Jahren hat die Stadt nichts an ihrer Vitalität, Dynamik und Blüte eingebüßt. 2011 hat man Nishapur als beständigste Stadt Irans als weltspirituelles Erbe der UNESCO registriert. Neben der Mongolen haben auch einige Erdbeben der Stadt stark zugesetzt. Die Stadtbewohner haben im Nordwesten der alten Stadt eine neue Stadt errichtet. Was von der alten Stadt übrig ist, nennt sich Kohandej, alte Zitadelle, ein Gelände von etwa 3500 Hektar Größe. Die ersten Ausgrabungen in der Region wurden 1935 aufgenommen. Es deutet vieles auf noch zahlreiche Ruinen und Stätten um das heutige Nishapur hin, was wiederum einen Hinweis gibt auf die Größe der Stadt in alten Zeiten. Die Töpferei fand im 3. und 4. Jahrhundert ihren Höhepunkt in Nishabur. Sie galt als großes Zentrum für Töpferei, Tonarbeit und andere ähnliche Industriezweige. Bei Ausgrabungen 1988 in Nishabur kam praktisch die Geschichte der Tonarbeit der Region zum Vorschein. Die Fundstücke werden heute unter anderem im Abgine-Museum in Teheran und im New Yorker Metropolitan ausgestellt. Forscher sind der Meinung, dass die Tonwerke Nishaburs eigentlich eine Fortsetzung der Metallbearbeitungskunst der Sassaniden ist, sodass dadurch Bau, Verzierung und Beschriftung von Tongefäßen ermöglicht wurden. Die Tonkunst in Nishabur weist zudem eine hohe Vielfalt an Motiven, Mustern und Kalligraphien auf. Die Kunst und Virtuosität der Künstler dieser Region zeigten sie auf den Werken. Glasurinschriften in Kufi-Schrift, Pflanzen, Tier- und Menschenmuster sowie die starken Kompositionen sind Merkmale dieser islamischen Kunst. Die Tongefäße aus dem 3. und 4. Jahrhundert, bekannt als Samoniton, sind von einer gewissen Geli-Schlammglasur bezogen. Der Türkis aus Nishabur hat wegen seiner hohen Qualität Weltruhm erreicht. Seit Jahrhunderten liefern die Minen der Region den besten und berühmtesten Türkis, den alle Welt exportiert wird. Trotz der Vorkommen in New Mexico, Nevada, Colorado, Tibet, auf der Sinai-Halbinsel und Chile, die teilweise über hohe Qualität verfügen, ist aus Sicht von Geologen und Experten der Stein aus Nishabur der wertvollste und qualitativste auf der ganzen Welt. Türkis ist an sich schon ein edler Stein. Schon 3400 vor Christus ließen sich die ägyptischen Pharaonen den Türkis aus der Sinai holen und zu Schmuck bearbeiten. In Iran entdeckte man den Türkis bei den Sassaniden, wo er abgebaut und veredelt wurde. Einsatz fand er bei Einlegearbeiten und als Zierschmuck auf Geschirr der Herrscher und Ringen. Die Minen befinden sich in der Nähe des Minendorfes von Nishabur auf 2012 Metern Höhe. Die Größe und Weitflächigkeit der Stolen zeigen, wie alt das Gewerbe hier schon ist. Die archäologischen Funde besagen, dass im 2. Jahrtausend vor Christi Türkis als Schmuck benutzt wurde. Die Türkei, Italien und Schweden sind heute die Hauptabnehmer vom iranischen Türkis. Aus Nishabur stammen zahlreiche wissenschaftliche und kulturelle Persönlichkeiten. Beispiele sind der große Mystiker Sheikh Attar, der Mathematiker und Dichter Khayyam und der bekannte Maler Kamal ul-Mulk. Über sie werden wir aber in der nächsten Woche sprechen. Bis dahin, auf Wiederhören!
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alita Frischi mit dem Titel Meye Ishq, auf Deutsch Der Wein der Liebe. We'll be right back.
هوشیار نخواهم شد، بس خواب خوش مستی، بس خواب خوش مستی، بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم شد. امروز چنان مستم از باده دوشینه، امروز چنان مستم از باده دوشینه، تا روز قیامتم هوشیار نخواهم شد. تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، در کوی جوان مردان عیار نخواهم شد، عیار نخواهم شد.
من مسلمه عشقم، من مسلمه عشقم، هوشیار نخواهم شد، هوشیار نخواهم شد. بس خواب خوش مستی، بس خواب خوش مستی، بیدار نخواهم شد، بیدار نخواهم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Sayyida Qutb, der ägyptische Denker und Schriftsteller, schreibt, die Macht des gesprochenen Wortes ist eine erstaunliche Macht. Das gesprochene Wort ist wirksamer als jede andere Macht. Wenn wir richtig sprechen, scheinen sich die Himmelstore zu öffnen und die Wahrheiten werden verbildlicht. Die Macht des Wortes zerreißt den verborgenen Schleier und überwindet die Hürden. Das Geheimnis der Kraft der Sprache liegt nicht nur in dem Glanz der Worte und der Satzmelodie, sondern in der Kraft des Glaubens, welche diesen Worten Form und Richtung gibt. Die Macht des gesprochenen Wortes erweckt die Wörter zum Leben, und geschriebene Werke sind ebenso eine Form des Wortes. Sie rütteln die Schlafenden wach und setzen leblose Menschen in Bewegung. Daher liegt das Geheimnis des Wortes und seiner Macht im Denken und Bewusstsein des Menschen. In der Tat zieht die Wirkung des gesprochenen Wortes weite Kreise. Das Sprachorgan Zunge spricht über Gutes und Böses, Recht und Unrecht, Bekanntes und Unbekanntes und so weiter. Wenn die Zunge ungebändigt bleibt, bringt sie den Menschen in Gefahr. Ali alaihi salam sagt, die Zunge ist für ihren Besitzer wie ein ungehorsames Pferd. Ein gottesfürchtiger Mensch zieht dann einen Vorteil aus seiner Gottesfurcht, wenn er auf seine Zunge achtet. Im Heiligen Koran wird in der Sure Qaf, Sure 50, dem Menschen verkündet, dass sein Wort überwacht und aufgezeichnet wird und am Tag des jüngsten Gerichtes als Zeugnis dient. Es heißt im Vers 18 dieser Sure: Er, der Mensch, gibt keine Äußerung von sich, ohne dass ein Wächter bei ihm wäre, bereit, alles aufzuzeichnen. Der beste Weg, die Zunge vor dem Schlechten zu bewahren, liegt darin, vor dem Sprechen nachzudenken. Imam Ali alaihi salam sagt hierzu: Die Zunge eines Weisen liegt hinter seinem Herzen und das Herz eines Einfältigen hinter seiner Zunge. Mit diesem Wort erinnert Imam Ali daran, dass ein kluger, vernünftiger Mensch seiner Zunge nicht freien Lauf lässt, sondern vorher überlegt und sich, wenn nötig, mit anderen berät. Ein unwissender, unkluger Mensch aber redet, ohne aufzupassen und nachzudenken.
Die Propheten haben die Menschen davor gewarnt, dass die Zunge der Ausgangspunkt für viele Sünden ist. Sünden wie Lügen, die Fehler anderer weitersagen, andere verleumden oder verspotten, falsche Versprechungen geben, den anderen dauernd ihre Fehler vor Augen halten. Das alles sind schlechte Taten, die von der Zunge ausgehen. Und jede von diesen schlechten Taten führt zur Verbreitung von schlechten Sitten in der Gesellschaft. Ein Zeichen für einen Muslim besteht darin, dass die anderen vor ihm in Sicherheit sind, und zwar auch vor seiner Zunge. Imam Sajjad, Friede sei mit ihm, empfiehlt, dass die Gläubigen gut und auf schöne Weise sprechen. Er spricht vom Recht der Zunge und unterstreicht: Lass kein Wort aus deinem Mund kommen, welches dir nur Schaden bringt und von der die Vernunft sagt, dass es schädlich ist, denn die Zierde des vernünftigen Menschen ist in seine gute Sprechweise. Man kann der Gefahr, dass eine Zunge von schlechten Redegewohnheiten befallen wird, vorbeugen. Vernünftig ist derjenige, der sich vor den Schäden, die die Zunge anrichten kann, und vor dem Sündigen durch die Zunge hütet. wo es nur geht, spricht er überlegt, und wo er nicht genau und überlegt sprechen kann, schweigt er. Das ist der beste Weg, um Fehler zu verhüten und seine persönliche Würde zu wahren. Jemand fragte Imam Sajjad wie folgt: Was ist besser, reden oder schweigen? Imam Sajjad antwortete: Beides kann Gefahren in sich bergen und beides kann vor Gefahren sicher sein. Das Sprechen steht höher. Da wurde er gefragt: Warum ist Sprechen besser? Er antwortete: Gott, der Erhabene, hat die Propheten und ihre Nachfolger nicht ausgesandt, damit sie schweigen, sondern hat sie beauftragt zu reden. Durch das Schweigen kann keiner das Paradies erstehen oder sich vor dem Feuer der Verdammnis retten. Beides wird erst durch das Wort und das Sprechen möglich.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.